Hallo und herzlich willkommen. Welches Wort versteckt sich im Wort Ganglien? Gang. Richtig. Ganze Gangs von schlimmen Erregern können sich in denen verstecken. Puh, gruselig. Mehr dazu gleich. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, viele Leute wissen ja nicht mal, dass es Ganglien gibt und wir müssen sie jetzt damit gruseln.
Und ich möchte anerkennend sagen, dass ich manchmal gespannt bin, wie moderiert er das jetzt an?
Ich auch.
Und den Begriff Ganglien auf Gangs, was in dem Fall ja gar nicht so falsch ist, ja, runterzubrechen, beeindruckt mich.
Vielen Dank. Du weißt ja, Magnus, irgendwas kann jeder. Das kann halt ich. So, aber du kannst erklären, was Ganglien sind, wo sie sind und was da so los ist.
Naja, also wir reden über Spinalganglien und das sind Nervenknoten, die quasi am Rückenmark entlang laufen. Dort laufen sensible Nerven zusammen, das sind Zellkörper und dort werden Nachrichten verarbeitet. Und diese Spinalganglien, durchaus interessant, wenn man sie funktionell betrachtet, diese Spinalganglien haben eine ganz merkwürdige Eigenschaft. Sie sind nämlich der charmante Rückzugsort für unangenehme Viren.
Okay, also es sind Nervenknotenpunkte. Die laufen an der Wirbelsäule entlang, dass ich etwas verstecken kann in Organen wie dem Darm oder dem Magen. Das kann ich mir jetzt erklären. Ich kann mir auch vorstellen, dass in Blutgefäßen sich was versteckt oder so. Aber in irgendwelchen Nervenzellen, warum ist da so viel Platz?
Also erstmal ist ja die interessante Frage, wieso kommen die genau dahin?
Nee, das ist für dich die interessante Frage. Für mich als völlig unbedarften Laien ist die Frage, wieso ist da überhaupt Platz, um sich zu verstecken? Wie muss man sich das vorstellen? Ich dachte, unsere Nerven sind ganz klein und faserig und so weiter. Und jetzt hast du so ein Bild erschaffen, als wären das so, naja, so U-Bahn-Verschiebebahnhöfe für Nerven.
Halt. Die verstecken sich ja nicht irgendwo in toten Räumen zwischen Nervenzellen. Die verstecken sich ja in den Nervenzellen.
In den Zellen drin?
In den Zellen selber. Ah. Wir reden über Viren. Und Viren haben ja nun die Eigenschaft, dass gar nicht ganz klar ist, sind die eigentlich lebendig oder sind die gar nicht lebendig?
Na Moment, aber Viren, denke ich, gehen in Zellen, bauen die Zellen um. Aber in diesem Fall machen sie das noch gar nicht, sondern gehen nur rein und sagen, hier warte ich erstmal eine Weile.
Genau, die gehen in die Zellen und halten still. Die halten einfach still.
Und die Zellen, die zu diesen Ganglien eben gehören.
Genau.
Und jetzt frage ich mich, wie kommen die dahin?
Oh, ich danke dir für die Frage. ChatGPT würde jetzt sagen, das ist eine sehr gute Frage. ChatGPT lobt mich immer und ich beginne zu glauben, dass das gar nicht an meinen klugen Fragen liegt, weil die manchmal gar nicht klug sind. Kann man ihm oder ihr das abgewöhnen?
Es ist ganz schwer. Wir können gerne nochmal eine Folge völlig außer der Reihe machen über wie schlimm diese Chatbots geworden sind und so. Aber die schlechte Nachricht ist erstmal, man kann es ihm immer wieder sagen oder ihr, es hat begrenzten Nutzen, wie alles, was man mit diesen Chatbots macht, begrenzten Nutzen hat. Aber, kleiner Einschub, ab Dezember soll man dann auch erotisch mit ChatGPT chatten können. Dann wird es dir nicht nur sagen, dass deine Frage toll ist, sondern auch sexy.
Ich kann es kaum erwarten.
Aber jetzt interessiert mich die sexy Antwort auf die Frage, wie kommen die dahin?
Ja, das Interessante ist, dass diese Nervenzellen sensorische Nervenzellen sind. Das heißt, sie bekommen Nachrichten zum Beispiel von der Hautoberfläche. Mhm. Und von da kommen dann auch die Viren oder über Schleimhäute kommen die Viren dahin.
Erinnert mich so an diesen alten Sketch von Otto, Kleinhirn an Großhirn. Hallo, hallo Haut an Ganglie.
Das ist im ganzen Körper so.
Okay.
Wenn man die Nachrichten, was ein schöner Gedanke ist, wenn man die Nachrichten, die Signale, die Nerven einander zuschicken und beantworten, oder auch ignorieren und immer wieder neu zu schicken, weil sie ignoriert wurden. Mhm. Wenn man das alles vertonen würde, das wäre ein dermaßenes Geplapper. Das wäre unglaublich.
Hallo, heiß. Hallo, heiß. Heiß. Oh, der hört nicht. Ja, so?
In einem Kubikmillimeter Gehirn wäre ein unfassbares Geplapper, was nicht auszuhalten wäre. Unser Körper ist, wenn man die Nerven betrachtet, unglaublich geschwätzig.
Mhm. Meiner nicht nur, wenn man die Nerven betrachtet. Also, die kommen dahin, weil da werden Signale hingesendet, aber wie kann sich ein Virus an so ein Signal dran festbinden?
Das weiß ich nicht. Ich nehme an, dass es einfach in irgendeiner Form den Nervenbahnen folgt. Leider hast du mit dieser Frage wieder mal einen absolut toten Punkt, mit dem ich nicht gerechnet habe.
Oh, das tut mir leid. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du darauf nichts sagen kannst, weil ein Nervenimpuls ist ja was Elektrisches, würde ich denken, und ein Virus ja nicht.
Schlimmer noch, es ist erst elektrisch, dann wird es chemisch und dann wird es wieder elektrisch. Also es macht die Sache noch komplizierter.
Okay. Mhm.
Aber wie die Viren da jetzt hinwandern, kann ich dir wirklich nicht beantworten.
Also das heißt, du hast unbedingt die Frage haben wollen, wie die da hinkommen? Hattest aber keine Antwort vorbereitet.
Korrekt.
Habe ich das richtig? Okay, da seht ihr mal, wie ehrlich wir sind mit euch. Ja?
Genau.
Also Magnus hätte ja jetzt auch sagen können, Schnitt, halt, das finde ich raus oder so. Aber
morgen weiß ich's, aber das nützt mir jetzt auch nichts mehr.
So, jetzt ist mir erstmal so, auf diesem mysteriösen Weg, wie auch immer man sich trifft in den Ganglien, wollen alle Viren dahin in diese Zellen?
Es kann auch sein, dass eine riesige Menge von Viren den Weg überschwemmt und ganz wenige zufällig den Weg dorthin finden, wo sie dann eben überleben können.
Ja, aber das ist ja jetzt Spekulatius.
Ja, aber sie sind am Ende dort und sie finden dort, und das ist das Interessante, deswegen einen sicheren Hafen, weil das Immunsystem den Nerven reduziert überwacht, also weniger als andere Organe oder Funktionen.
Weil bei Nerven normalerweise nicht so viel passiert?
Vielleicht auch, weil Nerven vom Stoffwechsel her weniger aktiv sind. Wäre denkbar. Deswegen sind Nerven für Viren eigentlich auch kein optimaler Ort, weil sie eben Stoffwechsel nicht so aktiv sind. Und für die Vermehrung brauchen die Viren ja den Stoffwechsel ihrer Wirtszelle, die sie dann dazu manipulieren, dass sie dann eben ganz viele Viren produziert. Wie auch immer, jedenfalls können sie dort quasi überwintern, in Anführungsstrichen. Und das können sie über sehr lange Zeit. Und über sehr lange Zeit, das in dem Fall nicht Stunden oder Tage, sondern Monate oder Jahre oder Jahrzehnte. Und sie werden dann wieder aktiv, wenn aus irgendwelchen Gründen das Immunsystem geschwächt ist. Auch diesen Zusammenhang kann ich nicht überzeugend erklären, aber es ist so.
Ich kann dir sagen, was eine KI, über die wir gerade gelästert haben, aber in diesem Fall die von Google, also Gemini, sagt.
Ja.
Du kannst sagen, ob es sinnvoll ist. Er hat immerhin, glaube ich, über 100 Webseiten durchsucht. Also, es geht um bestimmte Viren erstmal, zu denen wir ja gleich kommen. Die klingen wie eine italienische Opernsängerin, Varicella Zoster.
Ja, ja, ja.
Das Virus infiziert den Menschen über die Atemwege, von dort breitet es sich über das Lymphsystem aus. Dann vermehrt es sich im Blut und in der Haut verursacht das Virus einen typischen Ausschlag. Da kannst du uns gleich mehr von erzählen. Gleichzeitig infiziert es von den betroffenen Hautzellen aus die Nervenendigungen der sensorischen Nervenfasern. Und über diese Nervenfasern wandert es dann rückwärts, der Wissenschaftler und Mediziner spricht von retrograd, in Richtung der Nervenzellkörper. Die wiederum liegen in den Spinalganglien. Und da nisten sich die Viren ein.
So, und jetzt haben wir ja leider keine Lösung unseres Problems.
Nämlich, warum sie das tun.
Nee, wie sie das tun.
Ach so, wie sie das tun.
Ja, ja. Ein Virus hat keinen Stoffwechsel und also auch keine aktiven Bewegungsmöglichkeiten. Wie schafft es das Virus jetzt sozusagen entlang der Nervenfasern?
Ah, das Virus kann nicht an den Nervenfasern lang klettern sozusagen.
Ja, es kann sich erstmal nicht an einen chemischen oder elektrischen Strom anheften und dann sozusagen dem folgen. Wie es das letztlich macht, ist damit immer noch unklar. Also für mich jedenfalls unklar.
Ja, ich verstehe.
Und vielleicht ist es insgesamt auch unklar, das weiß ich nicht. Aber dort sind sie jetzt und dort können sie, und wir reden jetzt eben nicht nur über die italienische Opernsängerin Varicella Zoster, die Jüngere, sondern wir reden jetzt auch noch über die Herpes-Simplex-Sängerin. Herpes kennen wir ja von meinetwegen Lippenherpes, du hast dann Bläschen. Und da merkt man auch, dass die Theorie wirklich in der Praxis ankommt, in dem Sinne, dass du ja diese Lippenbläschen manchmal beobachtest, wenn du wirklich Stress hast. Dann kommen die und dann sind sie aber nach kurzer Zeit wieder weg. Aber sie sind durchaus ein Stressindikator. Und beim Varicella Zoster-Virus ist es komplexer. Da ist es nämlich so, dass wir möglicherweise als Kinder Windpocken bekommen. Das kennt man dann mit dem entsprechenden Hautausschlag. Und dann sind die irgendwann vorbei. Wir müssen gleich noch kurz darüber reden, dass sie so ungefährlich nicht sind, wie man glaubt, dass sie wären. Aber dann sind sie in der Regel vorbei und folgenlos vorbei. Stimmt aber nicht ganz, weil diese Viren nisten sich eben auch in diesen Ganglien ein. Und dort können sie lange, lange später wieder aktiv werden. In dem Fall wirklich Jahre, Jahrzehnte später. Und dann machen sie aber keine Windpocken mehr, sondern dann machen sie Gürtelrose. Eine ganz andere Art von Krankheit mit denselben Erregern. Und das heißt dann, Gürtelrose ist eine unangenehme Sache. Das ist benannt, weil du einen Hautausschlag hast, einen rötlichen, pickeligartigen Hautausschlag. Und zwar wie ein halber Gürtel. Also es ist über ein Dermatom in Anführungsstrichen verteilt, also eine Funktionseinheit der Haut, die durch einen Nerven versorgt wird. Und ein Nerv versorgt eben immer nur die rechte oder die linke Hälfte. Das heißt, es endet scharf an der Mittellinie, vorne oder hinten. Und es ist ungefähr so dick wie ein Gürtel, nicht dicker. Und das kann eben auf verschiedenen Ebenen sein, also verschiedenen Höhen, je nachdem, welchem Nerv die gefolgt sind. Wie die jetzt den Rückweg antreten vom Ganglion über den Nerv zu dem entsprechenden Dermatom, kann ich auch nicht beantworten, aber ChatGPT ja auch nicht. Und diese Gürtelrose ist fies, denn sie ist schmerzhaft. Sie kann sehr schmerzhaft sein, das kann man da behandeln. Und das Problem ist, dass sie auch chronifizieren kann. Und dann wird es eben wirklich unangenehm, weil du kannst das Virus behandeln, aber dann wirst du die Schmerzen nicht mehr los.
Und chronifizieren ist ein schönes, besseres Wort für chronisch werden.
Genau. Und chronisch werden heißt, die Viren sind nicht mehr da, das Problem ist eigentlich gelöst, aber in Wirklichkeit ist es eben nicht gelöst, weil die Schmerzen weiterhin da sind und wir dann eben dauerhaft die Schmerzen behandeln müssen. Und Gürtelrose klingt nach Gürtel, also nach Bauch, kann aber eben auch zum Beispiel im Gesicht stattfinden. Auch da folgt es streng der Verteilung von einem Nerven. Es springt nicht über. Das heißt, du kannst im Gesicht zum Beispiel den ersten Trigeminusast haben. Das ist dann im oberen Gesichtsbereich, aber eben auch nur rechts oder links. Mhm. Und es endet dann scharf. Und eins drunter kann auch sein, da wo das Auge ist. Das ist dann aber ein anderer Ast desselben Nerven.
Mhm. Okay, nicht schön alles.
Nee, gar nicht schön. Und jetzt gibt es aber eine interessante Sache. Mhm. Es wird angeboten, eine Impfung gegen Gürtelrose. Mhm. Varizella-Zoster-Impfung. Die wird angeboten für Kinder zwischen 11 bis 14 Monaten oder für Erwachsene ab 60 Jahre beziehungsweise ab 50 Jahre, wenn du bestimmte Grundkrankheiten hast. Bei Kindern könnte man ja jetzt sagen, ist doch egal, dann sollen die sich infizieren. Und früher gab es ja sogar so Windpocken-Partys, glaube ich.
Ja, aber na, meine Mutter, die, würde ich sagen, einen Hauch von Impfbedenken hatte, noch keine Skepsis und so, die hat zum Beispiel, als ich klein war, hat sie mich nicht impfen lassen gegen Mumps. Ich habe das an anderer Stelle hier schon mal auch erzählt. Und das war so furchtbar. Ich erinnere mich noch, wie ich gelitten habe unter diesem scheiß Mumps. Und dabei hätte ich einfach eine Impfung haben können. Und alles andere, wogegen ich jemals geimpft wurde, da ging es mir besser. Also ich würde sagen, kann man sagen bei Kindern, sollte man aber eigentlich nicht sagen.
Nein, sollte man noch nicht sagen. Aus zwei Gründen. Erstmal gibt es Komplikationen. Also nicht nur, dass die sich schlecht fühlen, sondern es gibt wirkliche Komplikationen. In einem von 1000 Fällen gibt es schwere Komplikationen.
Bei Windpocken jetzt.
Bei Windpocken. Wir reden nur über Windpocken. Hirnhautentzündung ist eines der häufigsten Probleme und das ist dann wirklich unangenehm. 1000 Fälle kommen pro Jahr angeblich ins Krankenhaus. Man kann jetzt sagen, das ist ja nicht viel gemessen an der Gesamtpopulation der Kinder. Aber es
aber man möchte nicht, dass das eigene Kind dazu gehört.
Nee, eben. Und 1000 vermeidbare Fälle sind dann eben auch 1000 vermeidbare Fälle. Und dann gibt es pro Jahr 10 bis 20 Todesfälle. Das ist in der Regel dann tatsächlich so eine Hirnhautentzündung.
Oh Mann.
Das bei einer Impfung, die wirklich gut verträglich ist. So, das ist die eine Seite. Und dann hast du damit noch einen Herdenschutz. Du tust also etwas für die anderen Kinder, weil die Verbreitung gehemmt wird. Ab einer gewissen Impfquote können sich Windpocken, kann sich Varizella-Zoster eben nicht mehr weiter verbreiten, weil es einfach keine empfangsbereiten Kinder mehr findet. Mhm. Oder Erwachsene findet. So, und jetzt ist es so, dass die Impfung, die ich ausdrücklich empfehlen würde, dass diese Impfung eine ganz interessante Nebenwirkung hat, die man vor relativ kurzer Zeit bemerkt hat.
Dir ist schon klar, dass wenn du Impfung und Nebenwirkung sagst, na gut, wahrscheinlich nicht die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, aber dass es grundsätzlich erstmal Leute verstören könnte oder negativ gegen das einnehmen, was kommt.
Naja, Nebenwirkung, was weiß denn ich? Dann hast du Fieber. So what? Mhm. Impfung ist ja ein Booster fürs Immunsystem. Mhm. Und das Immunsystem muss dann arbeiten. Dass du das spürst, scheint mir jetzt erstmal eine sehr erträgliche Nebenwirkung zu sein. Und das ist das, was ich mit Nebenwirkung meine. Und die ist ja sogar gewünscht. Damit hast du auch die Bestätigung, da ist was angekommen, der Impfstoff funktioniert. Mhm. Und jetzt gibt es eine interessante Beobachtung, eine ganz lustige Studie in Wales. Mhm. Bei dieser Studie haben die Folgendes getan. Sie hatten nicht genügend Zoster-Impfstoff für alle, die es wollten. Und dann haben sie gesagt, wir impfen nur die Leute, die ein gewisses Alter noch nicht überschritten haben. Mhm. Einfach mit der Überlegung, wenn jemand schon 80 ist, und das war genau der Grenzwert, wenn jemand schon 80 ist, ist einfach deine Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, für den Rest deines Lebens geringer, als wenn jemand 70 ist. Mhm. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl von Impfungen. Wir würden auch gerne 100-Jährige impfen, aber wir haben den Stoff nicht. Und insofern impfen wir jetzt eben, das können wir mengenmäßig, die noch gerade nicht 80-Jährigen. Und das hat man getan. Man hatte dann ein Grenzdatum, ein Geburtsdatum, unterhalb dessen die Leute geimpft wurden und oberhalb eben nicht. Mhm. Die Jüngeren wurden geimpft und die Älteren nicht und man hatte eben eine Trennschärfe mit dem genau 80. Geburtstag. Und dann konnte man die Leute beobachten. Das hat man getan, man hat sie 7 Jahre lang beobachtet. Man hat sie allgemein beobachtet und hatte eben diese zwei Gruppen, eine Zufallsverteilung, die nur aufgrund des Alters war. Also kein Zufall, aber nur dieser eine Faktor spielte eine Rolle. Mhm. Geschlecht nicht. Beruf nicht, Aktivität nicht, Zustand nicht, wie auch immer. Freiwilligkeit war immer vorausgesetzt. Die Leute wollten sich impfen lassen und das haben sie getan. Und dann hat man festgestellt, dass nach 7 Jahren die Demenzwahrscheinlichkeit, also Alzheimer oder andere Demenzerkrankungen, 20% geringer war bei denen, die sich haben impfen lassen.
Ui, also die, die älter waren?
Die, die jünger waren, aber altersbereinigt.
Altersbereinigt, okay.
Die über 80-Jährigen bekamen die Impfung ja nicht. Mhm. Die Jüngeren bekamen sie, die 79, 78, 77-Jährigen bekamen sie. Und dann hat man altersbereinigt dieses beobachtet.
Okay. Mhm.
Und diese Beobachtung ist ja total irritierend, weil wo liegt denn da der Zusammenhang? Wieso soll das überhaupt so sein?
Ja, und kann ich mich 5-mal impfen lassen und bin dabei 0%?
Ja, eigentlich ein lustiger Gedanke. Also wäre mir nie gekommen. Aber vielleicht denke ich zu medizinisch.
Weil du halt wissenschaftlich denkst und ich mehr animistisch.
Genau. Aber diese Beobachtung ist hochinteressant. Mhm. Und hinzu kommt, das sind jetzt einfach noch PS-Werte, dass bei Frauen dieser Schutz stärker zu sein scheint. Mhm. Wobei Frauen auch öfter Zoster bekommen. Wobei das ja jetzt nichts über die Demenzwahrscheinlichkeit aussagt. Und man weiß, dass Frauen insgesamt, nicht hier, sondern insgesamt eine etwas stärkere Impfreaktion üblicherweise zeigen.
Mhm. Auf Impfstoffe generell sozusagen.
Auf Impfstoffe generell. So. Und jetzt hat man einfach diese Beobachtung. Also wir wissen überhaupt nicht, woran es liegt.
Ja.
Aber die Beobachtung ist toll und wir sprechen von einer Beobachtungsgruppe von 282.000 Personen. Mhm. Also das ist jetzt schon eine valide Größe.
Ja, das ist super. Also ich bin jetzt ja Mitte 50, sollte ich mich und kann ich mich jetzt schon impfen lassen als Antidemenz-Booster?
Ja, zwei Antworten. Die eine ist, bezahlt kriegst du sie nur, wenn du 60 oder älter oder wenn du über 50 bist und Grunderkrankungen hast. Mhm. Also das können Autoimmunerkrankungen sein, nehme ich an. Das weiß ich nicht genau.
Okay.
Das heißt aber ja noch nicht, dass es falsch wäre, sich impfen zu lassen. Da möchte ich aber noch hinzufügen, die Empfehlungen von der STIKO, der Ständigen Impfkommission, sind ja keine Empfehlungen, die eine Abwägung oder in der Regel nicht eine Abwägung zwischen Kosten und Nutzen machen, sondern zwischen Risiken, Nebenwirkungen versus Wirkung.
Schon aber auch Bedarf. Also wahrscheinlich denkt man auch, ey, diese Arten von Demenz, für die es auch nützt oder auch das häufigere Auftreten von, sagen wir mal, dann irgendwelchen Windpocken, Gürtelrosen und so weiter bei Älteren, ist wahrscheinlich ab 60 in deren Augen dann vielleicht aber auch eher das richtige Risiko. Ist ja nicht unbedingt so, dass sie sagen, vorher wäre es schlecht. Aber sie sagen wahrscheinlich, das ist praktisch unnötig. So würde ich es jetzt mal verstehen. Ne?
Nein, weil eine Demenz entwickelt sich ja sehr viel früher. Also irgendwas passiert ja wahrscheinlich sehr viel früher, als bevor man es merkt.
Gut, also dann würde ich sagen, scheiß auf die STIKO. Dann gehe ich mich sofort impfen lassen.
Ja, Moment. Es könnte auch sein, dass dieser Effekt für so stark gehalten wird, dass er für sich nochmal eine Neueinschätzung nötig macht.
Ach so.
Das kann ja sein. Ich meine, du impfst gegen Zoster und du impfst dann sozusagen auch gleichermaßen gegen eine hohe Demenzwahrscheinlichkeit an.
Wobei das nur ein Zufallsfund ist und bis jetzt ist da eben in der Richtung, glaube ich, auch noch nicht geforscht worden.
Nein, 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 nein. Und jetzt muss man sich ja auch die Frage stellen, es reicht ja nicht aus, eine Beobachtung zu machen, sondern du musst, wenn du wissenschaftlich arbeitest, auch eine Idee haben, kann das überhaupt sein? Also, um jetzt einfach mal Feinde zu machen, selbst wenn du zufällig in deiner ganzen Familie ein paar Leute mit homöopathischen Mitteln geheilt hast, wirken die unter Umständen trotzdem nicht, weil einfach nichts drin ist, was wirken könnte. Und hier ist es jetzt die Frage, was kann denn da wirken bei dieser Impfung? Mhm. Und dann gibt es jetzt eben zwei Möglichkeiten. Entweder die Wirkung hängt irgendwie zusammen mit den Viren, den Varicella-Zoster-Viren. Also die werden in Schach gehalten oder sie werden eliminiert und sie haben eben irgendwas mit einer Demenzentstehung zu tun. Oder aber es hat überhaupt nichts mit den Viren zu tun, sondern es hat einfach mit dem Boostern des Immunsystems zu tun. Was dann auch gegen irgendwelche anderen Dinge vorgeht, von denen wir gar nichts wissen. Was aber eben nützlich ist und tatsächlich die Demenz, es verhindert sie ja nicht, aber es macht sie anscheinend unwahrscheinlicher.
Du hast ja gesagt, Magnus, dass eine ganz tolle Frage, die ich dir unbedingt stellen soll, ist, wie kommen die Viren dahin, ne?
Liebe Zuschauer, ich sah auch in seinem Gesicht einen leicht bläulichen Schimmer. Das zeigt immer, dass er gerade in einen Bildschirm guckt und sehr hochkonzentriert versucht, etwas zu ergänzen, was ja ehrenvoll ist. Das Problem ist ja noch da. Wir wissen ja jetzt immer noch nicht, wie die Viren sich entlang der Nervenbahn bewegen sollen, zumal die Viren ja selber keine aktive Bewegung haben. Also ich habe da keine Antwort drauf. Hättest du eine Antwort?
Vielen Dank, lieber Magnus, dass du mir deine liebe Frage zurückgibst. Ich habe natürlich parallel, während ich dir mit der rechten Gehirnhälfte zugehört habe, habe ich mit der linken Gehirnhälfte im Internet gesucht und eine KI bemüht. Und es ist so, dass ein sogenanntes Schienensystem für den Transport innerhalb des Axons, also dieser Nervenverbindung, sogenannte Mikrotubuli sind, röhrenförmige Proteinstrukturen. Und in denen bewegen sich eben auch die Viren. Das machen sie, indem sie einen Teil von sich, sozusagen einen aktiven Teil, einkapseln und sich dann anbinden an ein weiteres Protein, was sich eben in diesen Tubuli bewegt. Dann gibt es noch ein Protein, was das aktiviert und so weiter. Und dann können sie quasi getarnt als kleines Viruspäckchen angehängt an ein Motorprotein namens Dynein, können sie dann da hochwandern an die Stelle, wo sie sich am Ende verstecken. Spannend, oder?
Und völlig neu für mich. Aber das unterscheidet jetzt einen, sagen wir mal, Neuroforscher, der sich auf den Bereich Axon, Dendriden Übergangsmoleküle spezialisiert hat von einem Neurologen. Habe ich noch nie gehört.
Habe ich vielleicht auch sehr vereinfacht und leicht falsch wiedergegeben, aber es macht erstmal Sinn, ne?
Hast du natürlich total vereinfacht wiedergegeben, sonst hätten wir es ja verstanden, wenn du es nicht vereinfacht wiedergegeben hättest. Aber das erklärt eben die Tatsache, dass ein infektiöses Eiweißpartikel, und mehr ist ein Virus eigentlich nicht, dass ein solches Eiweißpartikel eben tatsächlich scheinbar gezielt von A nach B kommt.
Ja.
Und das ist überaus spannend und unglaublich trickreich. Also, dass sich solche bösartigen Dinge evolutionär zufällig entwickelt haben, ist schon garstig. In diesem Fall zu unseren Ungunsten und deswegen garstig.
Ja, und dann ist es aber doch toll, dass wir, dem wir Jahrtausende diesen Viren einfach auf Gedeih und Verderb ausgeliefert waren. Na gut, nicht ganz. Wir haben ein Immunsystem erfunden oder so. Und jetzt erfinden wir Impfungen und können die sogar anpassen und möglicherweise damit sogar was gegen Demenz tun. Wobei jetzt natürlich die Frage ist, hat Demenz etwas mit Viren zu tun? Aber das Fass machen wir, glaube ich, ein andermal auf. Aber das finde ich ganz toll, dass wir eben jetzt auch andere Möglichkeiten haben, gegen diese bösen Buben, die Gangs in den Ganglien vorzugehen.
Diese Impfung und diese völlig zufällig beobachtete Nebenwirkung ist toll.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.